Wahrheit oder Pflicht. Der Weinpodcast der Kleinen Zeitung mit Georg Hoffellner.
Lieber Armin, ich grüße dich.
Servus.
Oder eigentlich müsstest du grüß Gott sagen, ich bin ja bei dir zu Gast.
Herzlich willkommen bei uns.
Danke. Nächste Episode, Weinpflicht oder Wahrheit, steht am Programm. Du bist netterweise mit dabei, freut mich voll.
Ja, ganz auf meiner Seite. Also wir machen das ja nicht so oft. Unser Arbeitsgebiet, Arbeitsbereich ist ja normal ganz woanders. Aber das sind so die schönen Abwechslungen, sage ich mal.
Ja, ich finde ja, oder? Also ich bin ja eher Schreiberling. Mittlerweile immer mehr Kamerakind und jetzt muss ich halt auch noch ein bisschen gescheit reden. Aber was gibt es Schöneres als zum Thema Wein? Deswegen bin ich da. Euch kennt man ein bisschen in der Weinwelt, oder?
Ja, wie soll ich sagen? Also natürlich, Fokus liegt ganz klar in Österreich oder vielleicht auch dort, wo man uns ein bisschen besser kennt, weil meine Eltern, die Generation wirklich, die das aufgebaut haben, seit 40 Jahren versuchen, höchste Qualität zu produzieren und immer über die Gastronomie gern gut essen, die Weine damit in Verbindung und bekanntlicherweise kommen die Leute ja beim Essen, Trinken, Reden zusammen und ja, so kennt man uns, würde ich mal sagen.
Das ist ja nett formuliert, sehr cool. Ich habe es dir schon vorab erzählt, der Podcast heißt Weinpflicht oder Wahrheit. Das heißt, im Laufe dieses Gesprächs, wie gehabt, drei Fragen. Wenn du es beantwortest, alles gut, wenn nicht, sponsorst du eine Flasche Wein. Und du bist dabei, oder?
Ich bin absolut dabei. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich kenne das Spiel nur vom wie sagt man, Flaschendrehen und ja, was weiß genau. In damals noch in der Schulzeit, aber schauen wir mal.
Die Geschichte ist die, also immer durch den ersten Schwung stelle ich mal allen die gleiche Frage, ne? Mhm. Und irgendwann lasse ich mir andere einfallen. Aber es ist gar nicht so leicht, Fragen zu finden, die man nicht so gern beantworten will, ne? Aber wir starten gleich damit sich das alles ein bisschen auflockert. Sie haben noch sehr früh am Montag, muss man sagen, jetzt die Baustelle vor der Haustür, also wir müssen uns ein bisschen in Schwung bringen.
Absolut, Montag ist immer ein wunderbarer Tag, aber man muss das Radl wieder ein bisschen in die Gänge bringen.
Ja. So ist es. Ja, Weinpflicht oder Wahrheit. Nenne einen Winzer aus der Region oder eine Winzerin, den du überhaupt nicht magst.
Aber das ist schon eine harte Frage.
Ja, es ist Montag früh. Hey. Ja, du musst ja nicht beantworten, lieber Armin.
Also da muss ich wirklich eine Flasche zur Verfügung stellen, weil man hat natürlich in der Kollegschaft wahnsinnig viele Freunde und auch einige, mit denen man vielleicht nicht so oft zusammenkommt, aber wo man die Arbeit sehr schätzt und ich glaube, jeder bemüht sich wahnsinnig und die Steiermark hat einen super, super Drive und super Weg eingeschlagen und ich glaube, da mag man einfach trotzdem alle.
Sehr diplomatisch formuliert, aber die Flaschenwein gehört trotzdem uns. Normal würde ich solche blöden Fragen nicht stellen, aber ich habe wirklich lange überlegt, worauf mag man nicht wirklich eine Antwort geben.
Also du hast mir nur kurz davor jetzt gesagt, dass es sowas gibt und eben schon gedacht, es wird sicher eine knifflige Frage, aber mit der habe ich nicht gerechnet.
Ja. Sehr gut. Aber fangen wir gleich an, euch ein bisschen oder eure Art Wein zu machen, ein bisschen vorzustellen, damit das ein bisschen für alle, die vielleicht da gar nicht so viel Tau von Wein haben und die sich das gerne anhören. Wenn euer Wein eine Band, Sängerin wäre oder ein Song, wer wäre das? Oder welche Band, welcher Song, wie würdest du das musikalisch erklären?
Ich glaube, auf alle Fälle wäre es eine Band oder vielleicht sogar ein Orchester, wo wahnsinnig viele Protagonisten auf der Bühne sind. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir vielleicht die Familie schon der Kopf vom ganzen Weingut, aber wir arbeiten mit 50 Mitarbeitern tagtäglich im Weinberg, in der Produktion und das ist eigentlich eine Symbiose aus wahnsinnig vielen handwerklichen Handgriffen und ich würde trotzdem sagen, es wäre vielleicht ein Orchester wie die Philharmoniker, wo jeder funktionieren muss, weil sonst hört das Lied einfach nicht gut an.
Sehr gut. Ja, finde ich eine sehr plausible Erklärung, weil Teamwork makes the dream work ist ja nicht nur eine Floskel, sondern gerade in eurem Fall und vor allem bei der Menge, die ihr absetzt, durchaus berechtigt.
Absolut. Also ich sage immer, ob du jetzt 1 Hektar hast oder 100, die Arbeit ist immer die gleiche. Aber du kannst das vielleicht bei 1 Hektar kannst du noch alles allein machen, aber irgendwann einmal 3, 4, 5 Hektar hast du natürlich genauso Mitarbeiter. Und jeder Einzelne muss vielleicht das auch umsetzen oder gemeinsam muss das umsetzen, dann, dass du zum Ziel kommst. Und deswegen sind wir froh, dass wir ein tolles Team haben. Ja,
wir haben es schon ein bisschen angesprochen, die Menge. Ihr seid sicher mit die größten.
Ja, absolut, ja.
In Österreich kann man sagen. Es gibt aber aktuell ja Entwicklungen, wo die Weinwelt ein bisschen Sorgen, weiß ich nicht, aber man merkt, der Umsatz geht zurück, die Leute trinken weniger Wein, auch die Jugend trinkt verantwortungsvoller oder haut sie irgendwelche anderen Substanzen rein, das weiß man nicht so genau, oder ich zumindest nicht. Aber zumindest ist es merkbar und ich merke das auch wirklich im persönlichen Umfeld, also es wird weniger getrunken. Beschäftigt die sowas? Wie reagiert man drauf?
Grundsätzlich kriegst du es absolut mit, also vielleicht so intensiv, wie wir das heuer erlebt haben im Jänner, war es vielleicht überhaupt noch nie. Man kriegt es auch mit, weil viele Kollegen mittlerweile auch alkoholfreien Wein machen. Mhm. Wir selber haben vielleicht den Weg nicht eingeschlagen. Wir haben seit über 15 Jahren ein Verjus zum Trinken. Das ist unsere Alternative, sagen wir so, im eher Low-Zucker-Bereich, sage ich mal, eine gute Alternative, eine hochwertige Alternative zu finden. Und es ist sehr interessant. Also jeder spricht davon. Wir waren jetzt auf Skiurlaub und bei herrlichem Wetter in Obertauern und mit jedem, was wir geredet haben, jeden Wirten oder Hotelier, die haben gesagt, das ist vielleicht die beste Saison, die sie je gehabt haben. Und es ist gefühlt viel Wein getrunken worden. Aber vielleicht hochqualitativ, vielleicht in einem Bereich, der uns eher entgegenkommt. Mhm. Und natürlich wird immer weniger getrunken, aber dafür vielleicht das, was getrunken wird, bewusster und hochqualitativer. Mhm.
Wenn man jetzt sagt, die Jugend trinkt weniger, und das soll halt ein bisschen so ein Grundthema sein in unserem Gespräch, Social Media, also wenn man sagt, die Jungen wären ein wichtiger Markt und was ja eh gut ist, eben verantwortungsvoller und hochwertiger, wenn man schon mal ein Glas Wein trinkt. Du bist da relativ aktiv, wie mir auffällt, wenn man vor allem auch eure Kollegenschaft ansieht. Also du lässt auf Insta immer mal aus dem Weinberg aus oder so. War das einmal eine bewusste Entscheidung, dass du oder ihr damit anfangt? Oder?
Eigentlich überhaupt nicht bewusst. Irgendwie hat sich das entwickelt. Vor allem auch, weil man Feedback kriegt. Zuerst kriegst du mal von Freunden Feedback, wenn sie sagen, war cool, der hat schon in der Früh gesehen, 5 Weinberg und so weiter. Und du merkst wahnsinnig stark, wie sehr das die Leute interessiert. Also jeder sieht immer nur die vollendete Flasche Wein am Tisch und trinkt das Glasl und dann redest du ein bisschen über Trauben und Kellerarbeit. Aber dass das ja viel mehr dahinter steckt oder der Weinbauer auch ganz andere tägliche Aufgaben hat, wie vielleicht nur eine Weinverkostung zu machen. Das begeistert, glaube ich, schon die Leute und zeigt sehr viele junge Leute, dass das ein wunderschöner Beruf ist. Mhm. Und wir haben ja zig Anfragen jedes Jahr für Praktikanten, Lehrlinge, die wir ausbilden, beziehungsweise Quereinsteiger sehr oft, oder ich würde sagen, fast 50% sind Quereinsteiger, die sich für diesen Job interessieren. Und das ist schon was Wunderschönes, dass man einfach sieht, welchen schönen Beruf man hat und dass die andere Leute auch vorstellen können, diesen Weg einzuschlagen.
Ja. Ja, also anscheinend nicht nur für die Endkunden quasi, die das dann konsumieren, sondern auch Mitarbeitermarketing, kann man das so sagen?
Auch natürlich, weil man sieht ja ganz klar, welche Arbeitsschritte dann einfach auch fällig sind, welche handwerklich sind, manche vielleicht auch wiederum, wenn du jetzt der Traktorarbeit hernimmst, maschinelle, die aber nicht schlechter ist oder so. Brauchst vielleicht eine andere Qualifikation. Und so ist in einem Weinjahr natürlich, das ist umfangreich. Ja? Also du hast fast jede Woche andere Arbeiten zu tun.
Ich habe nachgeschaut, ihr habt so 17.000 Follower.
Richtig, ja?
auf eurem Firmen-Account, Insta-Account. Und du hast da sicher nochmal 5.000, 6.000 wahrscheinlich dazu. Das ist nicht so wenig eigentlich, oder? Also für das, oder ist da irgendwie eine professionelle Agentur oder was habt ihr wahrscheinlich nicht, ne? Also machst du das alles selber, oder?
Genau, wir machen das alles selber und es ist unglaublich, wie schwer das ist. Also schwer. Also man glaubt immer, wenn du jetzt ein paar wirklich bekannte Leute anschaust, die zigtausende Follower haben oder hunderttausende oder dann vielleicht noch mehr. Im Weinbereich gibt es da nicht mehr so viele, die ganz viele Follower haben. Aber es ist schon beeindruckend schwierig, seine Follower zu behalten. Also nicht, dass du jetzt einen Orgenwechsel hast, aber trotzdem, dass du natürlich immer neue dazukriegst und manche also hören natürlich auch auf. Das ist wie jetzt da bei unseren Kunden natürlich. Also wenn wir einen neuen Jahrgang haben, kannst du vielleicht auch nicht jeden aufs Neue begeistern, dafür begeisterst du wieder neue Leute. Mhm. So ist es natürlich auch bei der Social Media und wir sehen das auf der anderen Seite, weil es uns Spaß macht, das zu zeigen, was wir machen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich sehr, sehr gut Sachen transportieren, sehr direkt, sehr schnell, sehr gezielt. Und ich glaube so, wir haben pro Beitrag, schauen Sie das schon so, 2.000, 3.000 Leute an. Ja. Also das ist schon jede Menge, die du da erreichst. Ja,
ja voll. Was ich ja sowieso finde, ihr habt ja definitiv auch einen internationalen Markt und die können nicht alle immer bei euch persönlich vorbeischauen, wie ihr das so macht, was da so abläuft. Und da kann man das ja wunderbar herzeigen, oder? Also wie die Arbeit im Weingarten ausschaut, was ihr dann beim Apfeln macht oder im Keller oder wie auch immer.
Ja, ganz klar. Also du dieser schnelle Informationsfluss, also wenn du jetzt auch irgendwo bist, jetzt war ich in Oslo vor 14 Tagen, einen Tag, auf einer Weinverkostung und du checkst gleich mal, okay, das war jetzt das Sommelier von dem Restaurant, dann schaust du gleich mal rein in die Seiten, vernetzt dich mit dir und bleibst in Kontakt. Also es ist eine unglaublich unkomplizierte, aber ideale Art und Weise, sich zu vernetzen und in Kontakt zu treten. Ja,
ja genau, weil du ja gleich Bilder und Gesichter und Geschichten dazu hast. Kritik, gibt es da viel Kritik? Passiert das viel? Gibt es viel Austausch mit eurer Community da? Oder
hat sich das in Grenzen? Also das ist natürlich die so wunderbar strahlend und schön, die guten Seiten sind, der Social Media Art und Weise, so brutal und ice cold ist natürlich die dunkle Seite. Also wir haben ja das selber schon miterlebt. Wenn du jetzt Projekte umsetzt, die nicht an jeden gefallen, wird da eiskalt auf dich hingehauen, jeder gibt seinen Senf dazu, ob er sich auskennt oder nicht. Also da entsteht sofort ein ganz intensiver Talk, wo sich Leute zu Kommentars äußern, zu gewissen Entscheidungen äußern und in ihren Senf dazugeben. Es ist beinhart, das muss manchmal auch durchstehen oder durchhalten wollen, weil es ja immer dann sehr persönlich wird. Ja. Mhm. Es geht dann meistens ja nicht um die Sache oder um so irgendwas, sondern es wird wahnsinnig persönlich, geht unter die Haut. Man sieht jetzt auch zum Beispiel, was da in Wien mit Konstantin Filippo passiert. Mhm. Das ist natürlich beinhart und da macht sich jeder gibt ein Bild ab, ob er es jetzt weiß oder nicht weiß. Ja,
ja genau. Also der wurde ja dort hineingezerrt von einer Zeitung. In eurem Fall wäre es so, weil ihr ja, und das ist es ja, man ist ja sehr eng verbunden als Person, Persönlichkeit mit dem Unternehmen, mit dem Firmennamen. Mhm. Und dann kommt man natürlich selber vor, wie du oder deine Frau Monika vor allem, wenn ihr da irgendwo seid. Und das sind teilweise ja fast private Einblicke. Ne? Gibt es da irgendwie dann Reaktionen? Funktioniert sowas besser, schlechter, mehr Kritik, wenn ihr irgendwie sagt, zum Beispiel jetzt wart ihr beim Opernball, ist das dann Thema oder nicht?
Also der Opernball war natürlich ein wunderbares, wunderschönes Erlebnis. Und du merkst schon, also wenn du solche Sachen teilst, schöne Fotos mit den Personen selber, das sind die größten Multiplikatoren. Ja. Mhm. Also die Landschaft kann gar nicht so schön sein oder wie auch immer.
Wie du.
Aber ja, also egal wie Gesichter die dahinter sind oder was passiert und so weiter, also da hast du gleich mal das Doppelte an Interesse, was die Leute das anschauen. Ja. Mhm.
Etwas persönlich nehmen, sollte man nicht, tut man ja aber auch, das weiß ich ja auch. Egal, ob das ein Leserbrief ist oder so, man beschäftigt sich mit der Kritik, die an meinen Beiträgen in der Zeitung oder wo auch immer kommen. Das hört man auch sehr oft, du kannst 100 positive Zusprüche auch negativer und du denkst darüber nach.
Ja, klar.
Was aber bei euch ja nicht so ist wie bei reinen InfluencerInnen, die vielleicht sich und ihre Person ist ihr Geschäftsmodell oder die eigene Person ist das Geschäftsmodell. In eurem Fall ist es ja aber ein tolles Produkt, der Wein, euer Betrieb. Kann man dann vielleicht aber besser die Kritik einordnen, oder?
Ja, also bei uns geht es ja oft einmal, unsere Arbeit oder so wird mir ja kaum kritisiert, weil die Leute ja eigentlich das eher begeistert, wie man das macht. Viele haben sich das gar nicht vorstellen können, dass wir so arbeiten, weil man vielleicht glaubt, man fährt noch mehr mit dem Sakko von Verkostung zu Verkostung. Und, aber der Wein muss ja trotzdem, oder die Reben müssen ja trotzdem bearbeitet werden. Aber natürlich, was sind bei uns so ganz starke Kritikpunkte? Wenn jetzt da, wo alle sagen, das ist der große Wein, der große Jahrgang, macht ihn daheim auf und kommt überhaupt nicht damit zurecht. Mhm. Wir werden dann direkt angeschrieben. Oder Glasverschluss taugt ihn überhaupt nicht. Oder gefällt ihm besonders. Oder einfach, wenn der Wein ist ja sehr intim. Er macht es ja meistens dann auf, wenn es ein besonderer Moment für jemanden ist. Mhm. Und wenn er dann seine Erfahrung teilt, die vielleicht jetzt der mit der er nicht gerechnet hat, nicht erwartet hat, vielleicht nicht verstanden hat, so muss man auf das natürlich sehr, sehr genau und sehr behutsam drauf eingehen, weil der Wein überall immer anders schmeckt und man muss das versuchen zu erklären, wie wir das sehen, wie wir darüber denken und so versuchen halt das Ruder quasi wieder in die richtige Richtung zu bekommen. Ja. Mhm.
Geht es ja dann in den intensiven Austausch? Hausnummer, schreibt euch wer eine Direct Message über Instagram oder was auch immer und sagt eben so eine Kritik, weil was macht ihr mit Glasverschluss oder warum nicht?
Genau, also da geht man direkt in die Antwort. Am liebsten natürlich einmal schriftlich, dann vielleicht telefonieren ist immer sehr, sehr gut, weil man da natürlich die Sachen vielleicht ein bisschen anders darauf eingehen kann, da man wirklich gespürt, was hat da jetzt nicht genau passt. Mhm. Und seitdem wir das, oder wir glauben zumindest, wir versuchen das sehr, sehr lückenlos zu machen, haben wir eigentlich, also sagen wir mal, das Problem, was meistens bei der Kritik dann war, das hat man dann so gedreht, dass der so einen Bezug zu uns hat, wie er noch nie vorher gehabt hat. Mhm. Weil mit denen hat er noch wieder auch nicht gerechnet. Ne?
Ja. Das mache ich ja ganz gern. Wenn mir wer eine Kritik schreibt oder so, dann bedanke ich mich immer, natürlich, und schicke gleich ein Kochbuch als Dankeschön hinten nach. Also gerade wenn es so richtig gemeine Kritik ist, weil dann denke ich mir, eben, meistens sind es so ein kleiner Buff und. Aber es ist, man muss es ja sagen, ob in meinem Business, bei euch ja, so blöd das klingt, auch obdroschener Spruch, aber nur durch die Kritik kann man sich ja verbessern oder reflektieren.
Na klar, weil wir sind ja in unserer Welt und wir kriegen ja manche Sachen gar nicht mit. Und immer so ein bisschen ein Blick von außen. Und du merkst ja, dass in der Regel der die Kritik macht, dem ist das ja ein riesiges Bedürfnis, weil der setzt ja sonst nicht hin in seiner Freizeit und schreibt 5 Minuten einen Brief oder länger und will uns quasi sagen, was ihm jetzt nicht passt hat. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das schon absolut wichtig ist und uns natürlich auch auf Sicht umdenken lässt bei gewissen Sachen vielleicht.
Um wieder auf die jüngere Zielgruppe zu sprechen, zu kommen, warst du das, wie so eure Altersschicht ist? Schaust du das an bei euren Accounts, zum Beispiel auf Instagram oder so, wie da eure Zielgruppe ausschaut? Oder?
Grundsätzlich schon, also ich sage mal so dieser klassische Dement-Kunde, würde ich mal sagen, der fängt wahrscheinlich so mal mit Mitte 20 bis Mitte 45. Mhm. Alles, was drüber ist, vielleicht 50 geht auch noch. Alles, was drüber ist, ist ja da mit Social Media jetzt da, also in dem Bereich jetzt da vielleicht nicht so eng verknüpft. Und da würde ich mal sagen, sind wir so, das ist so unsere Basis, ja. Die ganz jungen Leute, die frisch einsteigen, die brauchen vielleicht ein bisschen was Aufregenderes auf Social Media, vielleicht ein bisschen was Wilderes oder was Lustigeres. Aber irgendwann einmal kommen sie dann, wenn sie auf einem gewissen Wein-Level sind, aufs Interesse, dann kommen sie irgendwann schon einmal wieder zu uns auf die Spur.
Gibt es sonst, also ist das für euch ja interessant, wichtig, spricht man darüber oder junge Leute gleich mit dem Namen Tement in Verbindung zu bringen? Also, oder setzt sie da neben Tätigkeit auf Social Media, macht sie da noch andere bewusste Aktionen, um so eine jüngere Zielgruppe anzusprechen? Ich meine, sehr oft wird gesagt, das macht ihr ja nicht so, der Junker, ne, oder die Junker-Veranstaltungen. Ja.
Genau, also da hast du völlig recht. Zum Junker kann man stehen, wie man will, aber es hat trotzdem, ich sage, wenn du nur die Verkostung in Graz hernimmst, jedes Jahr bei der Präsentation 5000 Leute die Stadthalle gefüllt, das muss man mal schaffen. Ja. Und da geht ja jeder hin, positiv, und trinkt dann Wein, ja. Manchmal exzessiver, manchmal professioneller, aber das ist ja natürlich ein wahnsinniger Effekt, was an den einen Tag für eine Stimmung da, für einen steirischen Wein entstanden ist. Und das Ziel wäre dann gewesen vom Junker, dass du die Leute, die du dort neu begeistert hast, auf die nächste Ebene bringst und führst, ja. Und da haben wir meiner Meinung nach alle zusammen in der Steiermark vielleicht ein bisschen Potenzial liegen gelassen, weil man war lang immer nur diese Junker-Partie und danach trinkt man einen gescheiten Wein, der aus, keine Ahnung, woanders kommt. Und das Potenzial hat man sicher nicht so gänzlich genutzt, aber genau solche Veranstaltungen, wo du dir mal die jungen Leuten wirklich in Kontakt kommen mit einem Wein, da musst du das hinbringen und dann musst du es eh führen, lehren, schulen, leiten und so weiter. Mhm.
Es ist ja so schräg, oder? Also das habe ich in den letzten Gesprächen sehr oft irgendwie gehabt. Gerade wenn man selber junge Kinder hat, man will ja, also verantwortungsvoller Alkoholgenuss ist immer cool, wissen wir ja selber, wenn was schmeckt und so. Aber du willst ja nicht deine Kinder zum Saufen bringen. Also es ist ja immer, oder? Und wenn man jetzt darüber redet, ich muss ja selber immer wieder ein bisschen schmunzeln und anfangen strichen. Man will, es heißt immer, und alle sagen das, gerade in der Weinwelt, man muss die Jugend wieder zum Alkohol bringen. Ne? Es ist ja ein bisschen so dieser Widerspruch von dem, wo wir vielleicht groß geworden sind, haben alle immer gesagt, sauft's nicht viel oder so wie, oder? Also irgendwie ein schräges, heikles Thema, oder siehst du es komplett anders?
Naja, ich sehe es absolut so. Auf der anderen Seite wird irgendwann einmal der Punkt kommen, wo ich mit meinem Buben oder mit meinen Kindern auch einmal Wein verkoste, Wein trinken. Momentan sind sie noch zu jung. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass man diese Distanz zum Nicht-Trinken trotzdem hat, ja. Also nicht also ich würde sagen, dass man eine Distanz schafft und einen Respekt schafft vor Alkohol, egal in welcher Form, dass das nicht was Alltägliches sein darf und nicht sein soll, aber vielleicht in gewissen Momenten beim guten Essen ein Glas Wein dazu trinkt, das einfach bereichert und ich würde nicht sagen, dass es gesund ist, aber zumindest ein Gefühl eines Genusses, einer Zufriedenheit, vielleicht ein bisschen einer Entschleunigung einfach sein kann. Ja. Mhm. Aber es heißt nicht, dass man sich 3 Flaschen Wein jedes Mal dann einziehen muss, ne? Auch wenn man es kann.
Genau. Aber diesbezüglich, und das war ja eh schon dein Ansatz, wären solche Veranstaltungen für die Jugend, wo es eher ums Thema Qualität als um die Quantität geht, ja cool. Gibt es aber wenige, oder? Irgendwie. Oder?
Ja, mit Sicherheit hängt das Problem auch damit zusammen, dass jeder will immer nur Feinwein und Topweine machen und will natürlich eine Veranstaltung haben, wo die besten Weinfreaks da sind, egal ob Sommeliers oder Privatkunden. Und da wird es halt dann irgendwann einmal für einen ganz jungen Einsteiger, der wird denken, das ist jetzt aber keine coole Veranstaltung, wenn alle da steif, alles nach der Regel und du traust dich nicht zu, da ist ja viel zu viel Distanz da. Also man braucht schon Veranstaltungen, wo, nehmen wir den Steiermark-Frühling vielleicht her jetzt in Wien, ja, wo einfach Top-Essen, gute Weine da sind, die Stimmung ist gut und mal so positive Energie zu schaffen. Ja. Mhm. Und ich glaube, solche Veranstaltungen braucht man einfach, um die nächste Generation aufmerksam zu machen. Ja.
Ja, voll. Eigentlich eher nur eine Marktlücke, finde ich. Ich kenne das eher und das im kleineren Bereich, in der alternativeren Weinszene. Da sind die Veranstaltungen ein bisschen jugendlicher, sagen wir mal so. Aber, und dir geht es wahrscheinlich ja gleich, mal selber die ganze Zeit auf irgendwelchen Events, Veranstaltungen und meistens rennt das sehr ähnlich ab, oder? Runde städtisch, darum aber verstehe schon, warum die Jugend da nicht unbedingt.
Nein, du brauchst einfach vielleicht Zugänge, was ihnen auch gefällt, wo sie was Vertrautes haben, egal ob es jetzt eine Musik ist oder eben einfach eine gute, vielleicht Streetfood, einfach was ein bisschen hip ist, ein bisschen modern ist. Wir haben zum Beispiel heuer bei der SDK-Verkostung, beim Walter Frauwallner im Juni, haben wir gesagt, wir werden erstmalig auch für die Kleinkinder was anbieten. Das heißt, ein bisschen Kinderbetreuung, weil ich sage, viele junge Leute haben jetzt auch Kinder, aber haben niemanden. Viele kommen aus der Stadt, haben niemanden vielleicht, die auf die Kinder aufpassen können, nicht zu einer Verkostung gehen, würden aber vielleicht gern. Und einfach so für Kunden was anzubieten, dass da sagt, okay, da kann man als ganze Familie hingehen. Ne? Ja. Oft ist ja Wein immer nur so, das macht immer nur der Mann, Frau tut daheim Kinder schauen und es ist ja auch nicht sexy. Ne? Also du musst was schaffen, was einfach gesamtgesellschaftlich funktioniert.
Ja, voll. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Social Media, Instagram. Kann man da direkt Wein verkaufen? Funktioniert das im Weinbereich auch? Oder?
Also bei uns, wir machen es jetzt nicht so eigentlich. Könnte man natürlich verlinken. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt unsere Zielgruppe, die meisten, die das schauen, ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt das anklicken und dann kaufen würden, weil wir ja doch meistens in Restaurants trunken werden oder sehr oft und die Sommeliers, die Fachleute dann eh über ihre Fachhändler die Weine beziehen. Aber natürlich, wenn man das gut aufbereitet für einen Privatkunden, für einen Konsumenten sozusagen zu Hause, ist das sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn du nur mehr Gefühl hast, es sind nur mehr Werbungen und Einschaltungen, das wollen wir jetzt da bei uns selber nicht erzeugen. Ja? Mhm. Also wir wollen da eher ein bisschen das Informative, Leute schulen, Leute weiterbilden, Informationsfluss aufrechterhalten und nicht jetzt aktiv dort Wein verkaufen. Mhm. Ja.
Und drehen wir das Ganze jetzt um, jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, was ihr persönlich tut, auf Instagram, Social Media und so. Aber was ja heutzutage, und das merken wir, klassischen Printmedien vor allem sehr stark, ne? Also überall arbeitet man eben mit Influencern zusammen, weil die ja sehr direkt gewisse Zielgruppen ansprechen können. Habt ihr Leute, die für euch Ambassadors sind, also Leute, die die ganze Zeit dementsprechend irgendwo in die Kamera halten und das auf Insta posten? Gibt es das?
Naja,
geht
sie
da vielleicht also, zu? Also zahlt ihr dafür irgendwem was? Oder?
Wir zahlen kein was, aber wir haben natürlich sehr viele Leute. Das ist jetzt auf der einen Seite, wenn es in ein paar der besten Restaurants fast immer in den Weinbegleitungen dabei bist und da posten ja auch schon an die Kunden, die dort essen, welche Weinserie, welche Speisefolge sie gehabt haben. Und das ist natürlich fantastisch, weil jeder, der sich für Essen interessiert und trinken, der kommt bei diesen paar wichtigen Restaurants jetzt da nicht vorbei. Das ist natürlich auch, dann haben wir natürlich auch Freunde, wie jetzt ein Michi Ostrowski, wenn wir den treffen, der trinkt immer gerne unsere Weine oder der Paul Pizzerra zum Beispiel. Also da gibt es schon so ein paar Steirer, die sehr patriotisch sind und die steirische Weinflagge da hochhalten. Und du merkst da schon, oder ganz, ganz spannend, Roland Rettel zum Beispiel, ne? Der sehr eng mit uns verbunden ist und wie sie damals in der Corona-Zeit ihre täglich zu Hause gekocht haben und dann immer einen Wein von uns dabei gehabt haben, das hast du gespürt, sage ich jetzt einmal.
Das, ne? Merkt man, oder?
Ja.
Im Gegenzug, wie ist es bei euch? Ist ja für uns als klassisches Printmedium interessant. Sind klassische Medien oder auch Weinmedien, gibt es ja auch einschlägige Weinmedien, Zeitungen, ja. Magazine, ist das nach wie vor relevant oder merkt ihr ja da, das ist vielleicht gar nicht mehr so spannend, da Geld in die Hand zu nehmen?
Ja, wir sind ja, wollen ja eigentlich nicht so diese Inserate-Schaltungen machen, weil es für uns dort in dem Bereich vielleicht nicht so, wir haben das Gefühl, das passt nicht so zu uns, aber wir sind große Fans von Printmedien. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch für die Weinleute, für die Leute Kulinarik, die handwerklich, die was spüren wollen, für das ist es wichtig, dass wir es in der Hand halten. Mhm. Also du siehst das ganz stark bei Restaurants, die angefangen haben, die Weinkarte im iPad zu machen. Das taugt den Weinfreaks zumindest alle nicht, ja. Da kommt keiner, obwohl es vielleicht sogar praktisch ist, obwohl es schnell ist, aber was weiß ich, du kannst Sachen markieren, was weiß ich. Mhm. Aber jeder will so diese Weinkarte haben, ja. Und ein Weinmagazin ist, glaube ich, anders zum Durchplatteln, wie wenn du das jetzt alles nur mehr online hast oder nur mehr am Tablet hast. Mhm. Und bei uns liegen die ja auch Monate, Wochen, vielleicht Jahre auf, weil das, was dir gefällt oder wo tolle Berichte drin sind, das hochwertig gemacht ist, das lässt liegen. Du hast da deinen Stoß, das schaust du ja immer wieder mal an und das ist halt im Tablet nicht so der Fall. Ja.
Also doch noch Liebe für Gedrucktes.
Mhm. Absolut.
Bleiben wir noch ein bisschen beim digitalen Thema, gerade wenn ich da bei euch in die Weingärten ausschaue. Ich glaube, du hast mir das einmal erzählt, du hast schon mit Drohnen gearbeitet, mhm, oder?
Genau. Wir arbeiten ja biodynamisch und in der Südsteiermark als Steilhang und Handwerk beziehungsweise viel Niederschlag, kühle Temperaturen, raues Klima, ist schon sehr herausfordernd. Und gerade in dem Bereich, wie kann es sich verbessern oder was wird die Zukunft sein? Traktorarbeiten sind gefährlich, sind schwer, stürzen jedes Jahr Leute mit dem Traktor ab. Also, und da passieren wirklich viel schlimme Sachen und du willst auf der anderen Seite Sicherheiten schaffen. Zweitens willst du dann trotzdem vielleicht schneller sein, die neuen Technologien nutzen. Wie kann die Zukunft im Weinbau ausschauen? Du willst leichtere Maschinen haben, du willst den Boden nicht belasten. Also da gibt es 100 Sachen, die mir einfallen würden, warum jetzt eine Mechanisierung in einer Art und Weise der Automation interessant werden. Ja. Mhm. Und das wird sicherlich die Zukunft sein. Die Entwicklung geht halt oft nicht schneller. Aber ja, Drohnen ist hochinteressant.
Wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr gemacht? Oder?
Wir haben Versuche gemacht, auf der einen Seite mit Pflanzenschutz, also die Spritzungen. Wir haben Monitoring, kannst du sehr gut mit Drohnen machen. Mhm. Ich sage jetzt dafür die Präparate-Spritzungen, Biodynamie-Spritzungen, wäre eine Drohne natürlich ideal. Ne? Du hast keine Bodenbelastung, du bist schnell, du kannst das wirklich gezielt großflächig ausbringen. Bei der klassischen Spritzung mit Kupfer und Schwefel ist es für mich nicht ideal oder nicht geeignet, weil du spritzt ja über alles, also auch den Boden besprühst du dann, wo eigentlich das Pflanzenschutzmittel nicht hinkehrt oder hin soll. Ja? Mhm. Also für das ist es nicht so geeignet, aber für biodynamische Präparate ist es natürlich perfekt. Ne?
Also mir scheint, du bist da immer oder versuchst da immer irgendwie halbwegs up to date zu bleiben. KI, ist das im Weinbau oder in eurem Fall auch schon ein Thema, weil das ja gerade so dauerpräsent überall ist?
Ja, also bei uns jetzt im täglichen Bedarf eigentlich noch nicht, weil ja der Weinstock noch nicht verbunden ist mit der internationalen Welt, aber wer weiß, was einmal passieren kann. Ich meine, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Broschüren und Texte und Weinbeschreibungen mittlerweile KI vielleicht sind. Also kann natürlich alles sein, aber bei uns im Haus noch nicht, momentan.
Sehr gut. Ja, ihr habt gesagt, wir kommen zur nächsten Wein-, Wahrheit- oder Pflichtfrage. Lieber Armin, was war der schlechteste Wein einer Winzerin oder eines Winzers, die du je getrunken hast? Wer war das und was war die Flaschenwein?
Das ist auch eine sehr harte und gemeine Frage. Aber nicht Steirer, überhaupt meinst du?
Das kannst du interpretieren, wie du möchtest. Ja, stimmt. Ich habe nicht gesagt, gehör aus der Region oder so. Oder? Du könntest jetzt sagen.
Ich habe, es war die schlechteste Flasche Wein, weil es auch die größte Enttäuschung war.
Aha.
Und weil es mit damals mit ganzem Geld, was ich gehabt habe, zusammengespart habe.
Mhm.
Und das war ein 2004er Accord und Charlemagne von Costurie.
Mhm.
Einer der größten Winzer, der besten Lagen, der besten Jahrgänge. Und ich habe mir da für eine Weinverkostung das zusammengespart mit einem Freund. Und wir haben die Flasche aufgemacht, das haben wir zelebriert über den ganzen Tag. Und wie ich den Korken rausziehe, war nur ein Zentimeter draußen, habe ich gedacht, um Gottes Willen.
Oh mein Gott.
Also lupenreiner Kork. Dann ganz draußen der Kork, also das war Schulbeispiel, Paradekork. Und in unserer Hektik und in unserer, wie sagen wir, bitteren Enttäuschung haben wir den Wein trotzdem getrunken. Und der war so grauslich, dass nicht annähernd die Größe des Weines erkennen hast können. Wir haben gewusst, wir kriegen die Flaschen nicht ersetzt. Und so haben wir die runtergewirkt, einer der größten Weine, die es gibt.
Oh mein Gott.
Und ich weiß noch heute, wie es schmeckt. Also es können auch negative Weinerlebnisse in Erinnerung bleiben.
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Aber was sind die Lehren aus so einer Aktion? Oder?
Das ist eine gute Frage. Die Lehren, heute hätte man vielleicht, wahrscheinlich wäre es nicht möglich gewesen, aber mittlerweile kenne ich den Jean-François Kosch und den Raphael. Mhm. Und ich hätte ihn vielleicht versucht, irgendwie umzutauschen oder mit zumindest eine Flasche Basic Wein dafür zu bekommen. Und weil das zahlt sich wirklich nicht aus, wenn man was trinkt, was auch nicht schmeckt.
Ja,
und
eben. Das ist ja für den Winzer nicht gut.
Ne? Und der Alkohol ist der gleiche drinnen, nur es ist schlecht. Also es ist genau das, wie man nicht Wein trinken soll.
Mhm. Und hast du jemals diese Flasche Wein, diesen Jahrgang dann irgendwo einmal?
Nein.
Nicht?
Nein, leider. Also das ist so rar und damals war es noch nicht einmal so teuer in den Sphären, was heute ist. Damals war das noch recht unbekannt. Das war gleich einmal, der Jahrgang war frisch gefüllt. Das war 2005, 2006 war es. Haben wir diesen Wein gekauft und aufgemacht. Also blutjung und dann noch mit Bombenkork. Also es war damals für mich, ich habe gerade angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen, war es schon fast ein Monatslohn. Und heute wäre es, was die Flaschen kostet, wäre mein doppelter Lohn, Monatslohn. Ne? Aber heute verdiene ich nicht viel, nur aber ein bisschen mehr. Ja.
Aber eine sehr coole Geschichte und die Frage ein- und frei beantwortet, also Respekt. Ja, wenn du gerade so eine Geschichte erzählst, was ich mir auch sehr oft bei euch Winzerinnen und Winzern denke, ist, was wäre, wenn dir Wein auf einmal nicht mehr schmeckt? Weißt du, was ich meine? Also das ist ja bei allen, die ich so kenne, das Feuer, das da brennt und die Leidenschaft für das Getränk. Und jetzt ist ja gerade ein Shift. Ich merke das ja auch bei mir oder bei vielen anderen, dass du magst ja nicht immer Wein. Spürst du dich mit solchen Gedanken? Weil eben, es ist ja alles, was du tust, jeder Tag, jede Sekunde, jede Minute, dreht sich nur um das. Mhm. Und jetzt würde oder eigentlich mag gar keinen Wein mehr trinken. Weißt du, was ich meine?
Es gibt natürlich solche Tage, wo Wein grauslich schmecken kann. Wenn das jetzt wirklich permanente Situation wäre, weiß ich nicht, inwieweit wir uns weiterentwickeln könnten. Weil wir sind ja in einer stetigen Entwicklung. Und du entwickelst ja dich selbst weiter, deinen Geschmack weiter. Die werden geprägt von Erlebnissen, die du hast mit jedem Gespräch, mit jedem Essen, mit Aufnahmen neuer Geschmäcker, neuer Kombinationen. Und wenn ich jetzt da was produziere, wo ich sage, das schmeckt mir nicht mehr, weiß ich auch nicht, ob ich das dann verkaufen könnte, egal wie gut das wäre. Ja. Mhm. Also eine Situation, mit der wir wahrscheinlich sehr, sehr schwer umgehen könnten. Ja. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil man kann sich auch mit allem satt machen. Und Wein ist ja, glaube ich, trotzdem so umfangreich, vielfältig, dass man wahrscheinlich immer wieder ein Geschmackserlebnis finden wird, das einem gefallen wird. Ja.
Mhm. Ja, und das ist wahrscheinlich in jedem Beruf. Manche haben das Glück, dass diese Leidenschaft, die sie halt haben, ihr Leben lang durchdrückt und andere wechseln die ganze Zeit. Also hast du wahrscheinlich Glück bis
dahin? Ja, ich hoffe. Ich meine, es gibt natürlich andere Sachen, die wir, oder wo ich mich schwer tue. Ich sage jetzt, ich habe mich nie so in diese Whisky-Welt zum Beispiel hineingestürzt, weil ich noch nie einen Bezug dafür gefunden habe, weil ich sage, das begeistert mich jetzt. Aber ich habe auch mit Michael Mittermeier war mal benannt und der dürfte einer der größten Whisky-Sammlungen Deutschlands haben, sammelt das eh und je und hat in dem Moment gleich mal eine Stunde über Whisky geredet und ich habe nicht irgendwas verstanden. und das ist ja das Schöne, dass es in jeder Richtung solche Leidenschaften gibt.
Mhm. Läuten wir ein bisschen eure Vorstellungsrunde ein, jetzt dann zum Schluss, haben wir gedacht, passt das besser. Themen kennt man, groß ist ein Begriff. Wie groß? Wie viel Wein produziert ihr? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben sehr klein begonnen und haben das dann quasi meine Großeltern, aber vor allem meine Eltern aufgebaut und weiterentwickelt. Wir produzieren heute in Österreich auf rund 80 Hektar biodynamisch und in Slowenien zusätzlich Domenzi Ringa 20 Hektar biodynamisch, das heißt in Summe 100 Hektar. Hört sich natürlich viel an, ist sicherlich für die Steiermark, für Österreich, für Eigenproduktion, also bei uns kommt alles aus unserer Hand. Ist sicherlich auch nicht die Norm. Aber es gibt natürlich wesentlich größere Betriebe, die viel mehr produzieren. Also wenn ich das jetzt so beziffern kann, 100 Hektar, wir haben ungefähr 5.500 Reben pro Hektar. Das heißt, wir haben 500 Rebstöcke, die wir alle persönlich kennen. Und wir produzieren das ganze Jahr so darauf hin, dass wir ungefähr 1 Kilo pro Rebstock ernten. Das heißt 500.000 Kilo Trauben. Wir dürften per Gesetz das Doppelte produzieren.
Okay.
Das heißt 10.000, meines Wissens, es wird ja immer ein bisschen geändert, angepasst, ist quasi die offizielle Produktionsmenge, die erlaubt wäre für Qualitätswein. Wir haben unser Optimum in etwa 5.000 Kilo. 1 Kilo pro Rebstock, das ist für uns die ideale Qualität. Und daraus entsteht, dass aus 1 Kilo macht man nicht eine Flasche. Also da bist du irgendwo, ja, sagen wir mal, bei 450.000 Flaschen, die wir produzieren im Jahr. Ist jetzt dann natürlich für die Größe an Rebfläche, für die Vielzahl an Mitarbeitern, weil zur Ernte haben wir noch einmal zusätzlich bis zu 200 Leute, ist das jetzt da nicht viel, aber ich sage einmal, im Schnitt wollen wir auch nicht mehr machen, weil es einfach qualitativ nicht das erzielt dann, was wir uns vorstellen. Mhm.
Ja, das ist aber trotzdem nicht wenig und das wird man nicht nur in Österreich los, denke ich mir mal. Also wie groß, das frage ich immer ganz gern, weil da erkennt man eigentlich, finde ich, auch ganz gut, wie der Wein auch am internationalen Parkett ankommt. Also wie viel exportiert ihr?
Also wir exportieren weltweit, also es gibt eigentlich keinen Kontinent, wo wir nicht vertreten sind. Aber wir sind glücklich und happy, dass wir über 60% in Österreich verkaufen und dann der zweitstärkste Markt ist Deutschland und dann eigentlich Schweiz und Amerika, aber dass man quasi in dem Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz über 80% verkaufen.
Boah.
Und das ist natürlich dann schon super, weil ich sage immer, du willst ein biologischer Betrieb sein und Wege kürz halten und so weiter und dann werden die Weine überall verkauft, nur daheim nicht. Und deswegen sind wir froh, dass wir quasi in dem Bereich alles, was wahrscheinlich der meiste Wein in Autostunden, 5 Stunden von da rundum wird der meiste Wein getrunken von uns.
Ja, jetzt wo du das sagst, darüber habe ich gar noch nie so nachgedacht, aber viele der Naturwein-Heroes aus unseren Landen sind ja irgendwo ganz anders in der Welt daheim.
Ja, das sind, ich meine, man muss vielleicht auch zu ihrer Verteidigung sagen, also das sind mitunter die absolut weltbesten Betriebe. Die haben wir da in der Steiermark und die waren ihrer Zeit einfach voraus. Die waren einfach, das, was sie produziert haben, war ganz, ganz, haben viele nicht verstehen können und die haben dann quasi exportieren müssen. Heute ist es so, dass die natürlich auch mittlerweile einen riesigen Heimmarkt haben und das, glaube ich, dieses Verhältnis nicht mehr ganz so arg ist.
Wenn man so viel Wein macht wie ihr und aber aus einer Region kommt, die halt genau dafür steht, nämlich Wein. Wie, ich meine, natürlich, also kennt man euch jetzt und so, aber wie grenzt man sich ab, vom Mitbewerb? Gelingt es rein vom Geschmack oder muss man andere Maßnahmen setzen?
Na, wir versuchen schon sehr detailliert uns eben weiterzuentwickeln. Das heißt, wir wollen im Geschmack so eindrucksvoll sein, so eigenständig sein, dass wir eben unsere ganz spezielle Identität mit uns bringen, ja, mit dem Wein, aber auch mit dem, was wir machen, wie wir es machen. Und da musst du halt sehr behutsam umzugehen, weil nur wenn was anders schmeckt, hast du so lange nicht, dass es gut ist oder verstanden wird. Deswegen versuchen wir natürlich, das sehr, 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 sehr behutsam und schonend zu machen, unsere Kunden die Möglichkeit geben, mit uns gemeinsam den Weg zu gehen, dass man quasi das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Kunden und dass man die auf diese Reise mit einpackt und das Schritt für Schritt umsetzt. Mhm. Es gibt Jahrgänge, die sind einmal ein bisschen weiter weg, es gibt Jahrgänge, da machen wir kleinere Schritte, aber es soll schon die Richtung stimmen. Ja. Und teilweise kommst du selber drauf, dass mancher Schritt nicht richtig war, dass du wieder vielleicht in eine andere Richtung die denken musst, die Natur gibt vieles vor oder fast alles vor. Und so ist es eigentlich immer eine schöne Herausforderung und das Weinjahr ist so schnell um. Und ja.
Ihr selber gehört ja auch zur Marke als integraler Bestandteil, die Person. Wie wichtig, glaubst bist du? Also in dem ganzen Prozess?
Ich glaube, dass natürlich ich und auch mein Bruder jetzt, weil wir repräsentativer vielleicht manchmal sind, wahrgenommen werden oder über Social Media vielleicht manchmal so intensiver wahrgenommen werden. Es ist trotzdem ganz wichtig, die Verbindung mit meinen Eltern, beziehungsweise auch so die Strukturen im Hintergrund macht, meine Frau, die Monika. Ich glaube, dass wir ein unschlagbares Team sind miteinander. Wir sind jeder anders. Es würde wahrscheinlich, egal wer, wenn wer fehlen würde, man würde es merken. Aber es heißt nicht, dass wenn ich jetzt fehlen würde, dass das Schiff untergeht. Ich glaube, man würde sie wahrscheinlich dann ein bisschen auf andere Füße stellen und eben einen neuen Weg finden würde. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir sehr intensiv unseren Stempel aufs Gesamtkonzept legen. Ja,
Ich frage mich das immer, ist es nur eine Bubble, wo man die Personen dann halt erkennt, und ist es für den Großteil der Konsumentinnen oder Konsumenten im Endeffekt dann eh erst wieder unter Anführungsstrichen nur die Flaschen, die er irgendwo kauft? Weißt du, was ich meine?
Ja und nein. Also ich sage einmal, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, ist ja das im absoluten obersten, letzten Bereich, wo es ja dann nicht mehr viel gibt. Ja, also kannst du jetzt sagen, die besten 5% auf der Welt sind Weingüter, und ich stelle mich jetzt da mal selber einfach da hinein, egal ob es stimmt oder nicht, aber ich sehe mich so, oder ich versuche auch andere so zu sehen. Das ist Wein immer mit Personen verbunden, und es sind immer mal größere Betriebe, mal kleinere Betriebe, es sind in der Regel Familien, und die sehr, sehr lang sind. Auch selbst wenn es nach Bordeaux gehst, wo Chateau XY irgendeiner Versicherungsgesellschaft gehört, die komplett anonym im Hintergrund ist, aber es gibt den Kellermeister dort, der der Kopf vom Weingut ist oder der schon seit 20 Jahren die Weine macht, und den kennt man dann in der Weinwelt. Da weiß keiner, wer der Besitzer ist, aber der hat wirklich diese Weine macht, der mit den Kunden in Kontakt ist, das ist das Gesicht vom Weingut, ja. Und deswegen ist das, glaube ich, auch, stellt man sich das oft leicht vor, wenn man sagt, boah, ich komme jetzt in Südsteiermark, kaufe ein Weingut und noch eins und mache Marke X. Und der Wein kann fantastisch sein, aber es wird trotzdem nicht einfach sein, das zu vermarkten. Ja? Mhm. Weil es einfach, da sind so viele mehr Sachen dahinter, Marktbetreuung, du musst ein Vertrauen generieren bei den Kunden. Ja? Erst dann geht's und ab dann funktioniert es, sonst bist du im absoluten Billigsegment. Ja? Was wurscht ist, was komplett egal ist, da geht nur der Zweck weiß-rot, 3, 4, 5 Euro. Aber alles, was über 5 Euro ist und dann ab 10 Euro, ab dann wird schon gefragt, da war ich mal dort im Sommer, das war so krass. Oder dort war im Sommer, da ist Kaffee nie mehr, da habe ich keinen gesehen von der Familie. Also, also das ist dann schon sehr emotionaler, persönlicher. Mhm,
na voll. Also kann ich aus der eigenen Erfahrung berichten, sage ich immer wieder gern, meine Mutter, wenn die Winzerin oder Winzer nicht sympathisch war, schmeckt der Wein auch nicht. Ne? Wobei, wohingegen, wenn ich sie blinkt eingeschenkt habe, danach, guter Wein.
Ja, ja, das ist so. Das ist absolut so.
Mhm. Weil du Bordeaux angesprochen hast, da muss ich nochmal kurz einhaken jetzt zum Schluss. Da werden ja tatsächlich, man mag es nicht glauben, weil gerade der Rotwein Konsum anscheinend sehr, sehr stark zurückgeht, Rebflächen gerodet. Was macht es mit dir, wenn du sowas hörst? Blutet da das Winzerherz? Oder?
Ich sage einmal, wenn jetzt auf der ganzen Welt nur ein Bruchteil an Prozent weniger getrunken wird, dann ist sofort eine Überproduktion da. Und wenn ich das jetzt auf die Steiermark zurückprojiziere, es war mal vor zig Jahren waren wir schon mal auf der Größe, auf die wir jetzt waren. Also wir sind irgendwo bei 5000 Hektar. Und man hat wahnsinnig viel ausgepflanzt. Aber ich muss ehrlich sagen, und ich glaube momentan auch in der Steiermark gibt es zu viele Weingärten. Und vor allem sind die neu auspflanzten Weingärten nicht historische Flächen, sind nicht Flächen, die vielleicht besonders geeignet sind oder nicht immer nur besonders geeignet sind, sondern es sind oft Flächen, die im Grenzbereich stehen, die einfach gut maschinell bearbeitbar sind, die über die Klimaerwärmung vielleicht jetzt in Frage kommen sind, obwohl es vielleicht qualitativ nicht gar so gut sind. Ist ja grundsätzlich kein Problem. Nur was passiert ist am Markt? Das heißt, du hast auf einmal 1000 Hektar mehr steirischen Wein zu vermarkten. Aber wenn das der Markt nicht hergibt, vor allem in einem günstigen Segment, billig würde ich jetzt gar nicht sagen, dann wird sie die Verdrängung losgetreten und dann gibt es eine Preisschlacht und dann druckt es natürlich auf alle Märkte. Ja. Und so ist es natürlich auch in Bordeaux oder in Frankreich, wo einfach jetzt Flächen ausgerissen werden, was einfach mehr kostet, die Produktion, wie was der Weinpreis hergibt. Ja. Und das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Und in der Steiermark muss man sich auch die Frage stellen, also ist wahrscheinlich so viel Pachtflächen, wie wir jetzt heuer im Winter anboten gekriegt haben, war überhaupt noch nie der Fall. Ja.
Wahnsinn, ha?
Und das gibt mir schon zu denken, dass man wirklich manchmal nachdenkt, was für einen Wein will ich machen. Reicht es, wenn ich einen Wein mache, der einen Allerweltsgeschmack hat, wenn ich austauschbar bin? Oder muss ich wirklich so in die Tiefe gehen und ich muss mir auf ein gewisses Level hinstellen, dass es wieder so interessant wird. Aber der Markt trotzdem auch nur beschränkt. Ne? Mhm. Hast du nicht von heute auf morgen, sondern du musst die Steiermark im Gesamten wahrscheinlich 10 Jahre arbeiten, dass du da ein bisschen eine Bewegung hinkriegst. Ja? Mhm. Und so gibt es immer Entwicklungen. Ja.
Würdest du das als wichtig empfinden, dass es einen klareren gesamtsteirischen Weintypus, Weingeschmack gibt?
Ich glaube, das wäre schon enorm wichtig. Wenn du jetzt hergehst, Chablis in Frankreich, eine Appellation in der Burgund, wo Chardonnay produziert wird, die haben so ein ganz klares Geschmacksprofil. Ja. Und die haben das behalten, haben auch Riesenkrisen gehabt. Aber was nur dort produzieren kannst vom Geschmack, was nirgends woanders geht, bist auf sich trotzdem beständig. Mhm. Wir haben in der Steiermark jetzt, sage ich mal, mit Leitsorte Sauvignon Blanc, eine Sorte, die auf der ganzen Welt produziert wird und meistens sehr technisch.
Das stimmt.
Und dann wird es dann schon wieder schwierig, weil was gibt es für einen Grund, dass ich einen steirischen Wein trinke, der wie ein Neuseeländer schmeckt? Ja? Und dann vielleicht preislich noch teurer ist. Also da gibt es keinen Grund. Ja. Und das ist halt ein Stein, da gehört natürlich auch die ganzen Schulungen. Wenn du heute das Sommelierbuch aufschlagst, und so hat das Sauvignon Blanc, da steht Mango, Papaya, Maracuja. Ich meine, das kann auch kein steirischer Weg sein. Ne? Ja. Und aber da gibt es halt immer viel zu arbeiten, viel zu tun. Und ich glaube, es ist auch eine Verantwortung von uns, dass man gewisse Wege einfach versucht vorzugehen, ja. Mhm. Obwohl es nicht leichter ist. Ne?
Also herausfordernde Zeiten auch in der Steiermark, kann man das so sagen?
Absolut, absolut. Also wir haben jetzt ein Glück wieder mit einem Jahrgang 24, der jetzt die Tage rauskommt. Eine wunderbare Balance zwischen Saftigkeit, Frucht und trotzdem nicht zu stereotypisch, sondern eine gewisse Charmanz mit sich bringt. Und ich glaube, dass sich der Jahrgang einfach auch gut entwickelt und vor allem für die Kunden greifbar ist. Ja. Mhm. Das passt und man hat sich wieder versucht, ein bisschen individueller, ein bisschen neue Wege zu gehen. Und ich glaube, dass das gut angenommen wird auf Sicht. Ja.
Also wenn du 5 Jahre, 10 Jahre in die Zukunft schaust, was würdest du dir für euch wünschen? Wie soll es hier dastehen?
Naja, also es hat sich in der Steiermark jetzt die letzten Jahre viel entwickelt. DRC, Lagenerhebung, eine Klassifizierung steht im gesetzlichen Rahmen. Also da ist die Frage, ob man das braucht. Mhm. Ich würde mir wünschen, generell für die Steiermark, dass man dazu steht, wie man ist, dass man auch diesen Geschmack anerkennt, dieses raue Klima, die Steillagen, also man muss das spüren lassen, man muss sich die Kunden einfach trauen zu sagen, okay, es kann Ecken, Kanten haben, es kann griffig sein, es braucht nicht allglatt und allerweltsgeschmack haben. Und ich hoffe, dass wir in der Steiermark einfach den nächsten Step schaffen, also auch für uns, dass man sagt, also wir haben außergewöhnliche Weine, es gibt kaum ein Weinbaugebiet auf der Welt, das so filigrane, feine, aber langlebige Weine produzieren, die spät geerntet werden, die von der Klimaerwärmung noch in einen Bereich geschoben ist, wo es nicht im August ernten musst und so weiter. Also ich sehe da riesengroßes Potenzial und hoffe, dass wir da auch ankommen. Ja? Mhm. Wenn du jetzt da im Westen anschaust, im Markt, also ist ja natürlich einer der Hauptmärkte, wenn du jetzt da die ganze Skiregion an die Bergregion, wenn du da schaust, was wird getrunken, es wird wahnsinnig viel Wein getrunken, aber ich sage jetzt, natürlich wird Lina, deutsche Riesling, Franzosen und so weiter, die Steiermark spielt da trotzdem eine untergeordnete Rolle. Und ich glaube, dass die Leute hoffentlich bald draufkommen werden, was sie vor der Haustür haben, was wirklich gut ist.
Das sind doch positive Schlussworte.
Ich hoffe.
Es ist allerdings noch nicht komplett der Schluss, denn eine Frage fehlt noch, lieber Armin.
Befürchtet.
Ja. Ein Flascherl brauchen wir noch. Die letzte Frage, Weinpflicht oder Wahrheit. Zeig mir deinen aktuellen Kontostand, lieber Armin.
Ja.
Überleg kurz.
Also es gibt zwei Konten, ja. Eins mit einem großen Minus und eins mit einem kleinen Plus.
Okay.
Aber ich glaube, dass das nicht so interessant ist. Wir haben jetzt da einen riesen Baustall vor der Tür und deswegen sponsere ich gerne
eine Flasche
zum guten Zweck.
Sehr gut. Danke für das sehr informative und nette Gespräch, lieber Armin. Alles Beste für euch für die Zukunft und ich freue mich schon aufs nächste Aufeinandertreffen.
Vielen Dank für den Besuch und war mir eine Freude und ja, bis bald und jetzt trinken wir ein Glas Wein, hätte ich
gesagt. Ja, genau. Und zwei Flascherl gibt es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also alles richtig gemacht.
Perfekt. Dankeschön. Bis bald. Ciao.